Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Herzlich willkommen zu Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Heute wieder vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Sissy und ich bin selbst seit meiner Kindheit an Morbus Crohn erkrankt. Mit diesem Podcast möchten wir euch gemeinsam mit Experten und Expertinnen ganz einfach und unkompliziert mit relevanten und vor allem auch wissenschaftlich fundierten Informationen und Neuigkeiten rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa versorgen. Mit unserem heutigen Gast, Cindy Herling, spreche ich über das Thema Ernährung mit einer CED. Für die, die schon öfter reingehört haben, CED kürzen wir ab über chronisch entzündliche Darmerkrankung. Erstmal hallo Cindy, schön, dass du da bist.
Hallo Sissy, ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor. Mhm. Cindy, du bist im Zentrum für Ernährungstherapie und Prävention am Krankenhaus Waldfriede in Berlin tätig. Wenn ich richtig recherchiert habe, hast du einen Bachelor of Science in Diätetik, wenn ich es richtig ausspreche.
Genau, in Diätetik.
Diätetik, okay.
Diätetik, genau. Ein Zungenbrecher. Diätetik.
Und bist staatlich anerkannte Diätassistentin.
Das ist richtig, genau.
Gibt's noch irgendwas zu ergänzen?
Also wichtig ist immer nochmal zu wissen, dass ich sowohl stationäre Patienten betreue als auch ambulante. Also das heißt, wir haben da schon ein breites Portfolio und sicherlich ist auch ein großer Aufgabenbereich die Versorgung, also die ernährungstherapeutische Versorgung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungspatienten.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage rein ins Thema. Das Thema Ernährung ist für viele CED-Betroffene super wichtig. Es bereitet oder begleitet uns allgegenwärtig jeden Tag. Gibt es allgemein formuliert etwas, das CEDler grundsätzlich bei ihrer Ernährung beachten sollten? Gibt es absolute No-Gos? Ich konkretisiere es noch mit einer. Oder etwas, auf das CED-Betroffene ja achten sollten, was sie verzichten, beziehungsweise was sie besonders berücksichtigen sollten, was ihnen vielleicht auch gut tut.
Also zu der ersten Frage, gibt es etwas, das CEDler grundsätzlich beachten können? Grundsätzlich muss man immer sagen, es kommt so ein bisschen auf die Krankheitssituation an. Und was wir immer empfehlen, ist eine ganz allgemein ausgesprochene, gesunde, ausgewogene, vollwertige Ernährung. Und das heißt, umso bunter der Teller ist, desto besser ist es. Also ein bisschen nach dem Prinzip der Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und ja, so ein Thema No-Go gibt es auch nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt irgendwie ein absolutes No-Go. Es gibt Lebensmittel, die auf gar keinen Fall verzehrt werden dürfen. Natürlich ist es so, dass es Lebensmittel gibt, die sind günstiger und es gibt Lebensmittel, die sind eher ungünstiger. Also das heißt, ich empfehle schon zu sagen, sehr hochverarbeitete Lebensmittel, also alles, was so in die Richtung Fast Foods, Softdrinks geht, eher zu meiden oder halt auch wirklich so gering wie möglich zu halten. Und aber auch hier muss ich sagen, gerade ist es ja doch nochmal zu unterscheiden, ob man im Schub oder in der Remission ist. Und gerade wenn ich in der Remission bin, ist auch die Lebensqualität wahnsinnig wichtig, so dass ich sage, ja, auch meine Ausnahme ist in Ordnung. Ja, wenn es immer schnell gehen musste, ist auch meine Fertigpizza in Ordnung. Ja. Und insofern, das ist auch immer dieses Verzichten, worauf sollte ich jetzt auch verzichten, immer sehr ungünstig, weil wir wissen ja auch aus der Psychologie heraus, Verbote locken ungemein, ja, und dem möchte ich jetzt unbedingt nachgehen und eigentlich weiß ich, das ist ja nicht erlaubt und insofern auch hier, was vertragen wird, darf auch gegessen werden und ja, natürlich, es ist sehr individuell. Also das heißt, die Krankheit an und für sich ist schon super individuell und dementsprechend ist auch bei jedem Betroffenen das ganz unterschiedlich, was gut und was schlechter vertragen wird. Ja, und auch was Beschwerden verursacht und was nicht. Und ich kann auch ganz viele, die sagen, ich kann im Schub essen, was ich will. Ich merke da keinen Unterschied. Und der Nächste sagt mir dann, Ich bin da eher sehr vorsichtig und ich gucke, dass es eher leichte Sachen sind.
Du hast ganz viele interessante Punkte angesprochen. Das Thema Verträglichkeit machen wir, glaube ich, an späterer Stelle auf jeden Fall noch mal ein bisschen konkreter. Mich interessiert der Punkt, weil das so ein bisschen klang als allgemeine Empfehlung, unabhängig davon, ob ich gerade in Remission bin, das heißt, meine CED ruht, oder ob ich gerade in einem akuten Schub bin. Bunte Vielfalt. Was ist damit genau gemeint? Also simpel erklärt, was bedeutet das auf meinem Teller?
Bunte Vielfalt, also gerade wenn ich mir den Teller so vorstelle, ja, ganz konkret, ich mache das jetzt mal an einem Beispiel fest. Wir sind jetzt mal bei einem Mittagessen, ja, dass ich auf meinem Mittagsteller einen Teil Kohlenhydrate habe, also das können sein Kartoffeln, ja, Vollkornnudeln, Vollkornreis, also auch hier zu gucken, wenn ich es gut vertrage, eher die Vollkornvariante zu bevorzugen, dass ich auch ein Teil Eiweiß auf meinem Teller habe. Ja, das kann Fisch sein, das kann ein Fleischstück sein, das kann Hülsenfrüchte sein, Tofu, eine Eierspeise, was auch immer. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich und dann halt auch immer ein Teil Fett mit dabei habe auf meinem Teller. Ja, zum Beispiel, dass ich sage, ich habe irgendwie mein Fleischstück in Rapsöl angebraten oder Ähnliches und dann halt immer noch mal das Gemüse auch mit auf meinem Teller habe. Ja, also dass ich wirklich von diesen Komponenten was auf meinem Teller habe. Und das Gleiche gilt auch für mein Frühstück. Ja, also das heißt, wenn ich Frühstück, ist auch ganz unterschiedlich. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Haferflocken. Ja, dann habe ich vielleicht, sage ich mir, ich nehme Sojadrink. Ja, oder ich nehme irgendwie auch die Milch dazu. Dann mache ich mir vielleicht mein Mandelmus noch mit rein oder ich mache mir meine Mandeln noch mit rein. Und dann gibt es irgendwie noch ein Stück Banane oder Apfel. Und schon habe ich eine voll ausgewogene Mahlzeit. Ja, und das ist das, was wir immer empfehlen.
Okay, das heißt nicht mal bunt in Farben, sondern bunt vielfältig in Komponenten ist das Ziel, unabhängig von Remission sowie Schub. Und Sternchen, Verträglichkeit, da ist es dann höchst individuell natürlich, wie
Richtig.
wahrscheinlich bei jedem auch natürlich vom Geschmack
Genau.
abhängig oder so eine Genuss, da auch ein bisschen drauf zu achten, wonach ist mir auch ein bisschen.
Und grundsätzlich natürlich auch bunt von Obst und Gemüse von den Farben her. Ja,
Ja,
also
das habe ich schon öfter
es ist
gehört, ja.
wichtig, ja, dass wir sagen, okay, nicht nur irgendwie eine rote Paprika, sondern auch eine gelbe Paprika, ne, oder auch eine grüne Paprika, was ich im Gericht mit verarbeiten kann, weil es mir da irgendwie auch am angenehmsten schmeckt, ja. Oder auch beim Obst, dass ich sage, oh, eine Banane ist irgendwie gelb und ein Apfel, der ist zum Beispiel rot, je nach oder rot-grün. Manchmal auch ein bisschen gelb. Also insofern, dass wir wirklich gucken, Bärenobst, ne, also wirklich, ja, darauf zurückzugreifen, was ich natürlich vertrage, aber auch, ja, da wirklich vielfältig. Und wir haben ja so viele Sachen im Angebot, dass man da auch gut drauf zurückgreifen kann.
Schön. Und die andere Sache, die du noch ausgeführt hattest, war das Thema unverarbeitete Lebensmittel. Also sprich, keine Fertigpizza hast du angesprochen. So, wie soll ich sagen, 5-Minuten-Terrin. Also das sind diese ganzen, okay, also selbst wenn es die vegan irgendwas Pseudo-Gesundes ist, dann ist das auch. Also alles, was verarbeitet ist, was ich nicht selber koche oder wie kann ich da so ein bisschen konkretisieren oder unterscheiden?
Das ist richtig. Also grundsätzlich lohnt sich immer der Blick auf die Zutatenliste. Natürlich, umso mehr Zutaten in einem Produkt enthalten ist, kann ich immer davon halt auch ausgehen, dass ganz viele Arbeitsschritte erforderlich sind. Ja, und es kommt immer mit hochverarbeitet, ist immer gemeint, wie viele Arbeitsschritte denn notwendig sind, um ein fertiges Produkt zur Verfügung zu stellen. Also Beispiel Tortellini. Es gibt ja auch gefüllte Tortellini. Ja, die man im Supermarkt im Kühlregal zu kaufen bekommt und da denkt man so, ach naja, das ist ja kein Fertigprodukt. Ja, aber grundsätzlich, was mache ich denn damit? Ich schmeiße es einfach nur ins Wasser. Und wenn man sich die Arbeitsschritte dann anguckt, ist es so, natürlich der Nudelteig muss hergestellt werden, ja, dann die Füllung wird hergestellt, das Produkt wird häufig schockgefrostet, das wird vorher dann auch nochmal kurz gekocht, ne, dann schockgefrostet und dann kommt es in den Supermarktregal. Und schon ist es damit auch ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Und bei der Pizza sieht es genauso aus, ne?
Ja.
Oder auch natürlich muss man gucken bei einer Instant-Nudelsuppe, wenn ich drauf, da sind dann irgendwelche Zusatzstoffe, Emulgatoren, also da sind ganz, ganz viele Fachbegriffe, die ich jetzt hier mit reinwerfe. Und da kann ich gar nicht genau so kleine Helferlein.
Zutatenliste ist gut. Bunte Vielfalt, sowohl in Farbe als einfache Orientierung, ist auch super. Und ausgewogen, was, sag ich mal, die verschiedenen Bestandteile von Kohlenhydrate, Proteine bis zu Früchte, Gemüse hin angeht und Eiweiße. Ja.
Richtig, also wirklich da auch Sachen, die ich sag mal, die wirklich natürlich sind. Ja, also ein Naturjoghurt, es hat eben etwas, was die Natur hergibt.
Ja.
Und ein Fruchtjoghurt ist dann halt eben schon etwas, wo wieder industriell nachgeholfen wurde.
Okay. Und ein absolutes No-Go haben wir auch nicht gefunden. Deswegen ganz spannend auch mal zu gucken, das ist nämlich auch so eine gängige Empfehlung. Schonkost. Ich glaube, es hat jede CEDler schon gehört. Kannst du vielleicht einmal kurz erläutern, was Schonkost im Rahmen der CED bedeutet? Weil viele Betroffene sich genau aus Unsicherheit und ja, guter Absicht, gerade in der Remission, weiterhin sanft mit der Schonkost ernähren. Ist das die Nonplusultra-Methode, in Remission zu bleiben?
Genau, also Schonkost kann man auch gleichstellen mit leichter Vollkost. Ja, und das bedeutet, dass eben schwer verdauliche Lebensmittel gemieden werden. Also so der Klassiker Hülsenfrüchte, ja, also die auch Blähungen natürlich mit,
Vollkornprodukte, oder?
ja, so gerade auch grobe Vollkornprodukte, ja, oder eben auch sowas wie Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Pilze, Paprika, Trockenobst, Kohlsorten. Chili, ja, also auch alles so, was scharf gewürzt ist, sehr fettige Speisen. Und insofern ist da dann immer eher zu sagen, okay, ich nehme halt lieber ein Toastbrot oder lieber ein Mischbrot oder die Produkte werden dann halt eher gegart, als dass ich sie dann roh verzehre. Ja, oder manch einer sagt dann auch, ich schäle mir den Apfel zum Beispiel, weil ich merke, der ist mir irgendwie dann bekömmlicher. Und man muss immer dazu sagen, dass, also grundsätzlich ist halt die Schonkost oder auch die leichte Vollkost somit halt eben keine Nonplusultra-Ernährungsweise.
Okay, gut zu wissen. Das heißt, man darf ein bisschen vielleicht, wenn man im Schub ist mit der Schonkost, also leicht verdauliche Lebensmittel, jetzt nicht das Vollkornbrot mit den nur Körnern oder die Hülsenfrüchte oder die Rohkost, wo der Darm einfach wahnsinnig viel noch dazu beitragen muss, um es zu verdauen. Die dürfen wir dann, wenn wir in Remission sind, quasi auch dann wieder ad acta legen und uns, sage ich mal, ein bisschen verdauungsintensivere Produkte wieder rantrauen.
Grundsätzlich muss man aber auch hier sagen, es gibt auch Patienten, die oder Patientinnen, die sagen auch im akuten Schub, sie essen trotzdem lieber ihr Vollkornbrot, ja, was wegen meiner auch fein vermahlen ist, weil sie halt sagen, sie haben eine absolute Neigung gegen Graubrot zum Beispiel, ja,
Ja.
und die auch nicht feststellen können, dass es ihnen mehr Beschwerden bereitet als etwas anderes. Und das muss man, also das ist dann auch vollkommen in Ordnung, ja.
Da hast du den Punkt angesprochen und dann lass uns da gerne jetzt reingehen. Das eine ist ja so Genuss, also auch der Appetit. Was sagt mir mein Körper? Was sich danach so ein bisschen richten, wenn ich es richtig verstanden habe, auch zu schauen. Habe ich Appetit? Esse ich das jetzt gerade gerne? Und das Zweite ist, was bekommt mir? Und da meine ich die Verträglichkeit, wo ich das Sternchen am Anfang gesetzt habe. Wie handhaben das deine Patientinnen, die du betreust, herauszufinden, also da irgendwie Klarheit zu gewinnen? Hast du da eine Empfehlung für uns?
Ja, es gibt mehrere Wege. Also zum einen ist es auch immer entscheidend, wo in der Schubphase auch die Entzündung lokalisiert ist. Ja, also das bedeutet, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Dünndarm eine Entzündung habe, was wir ja ganz häufig beim Morbus Crohn dann vorfinden, kann es halt sein, dass zum Beispiel Milchzucker ein Thema ist. Ja, also dass auf einmal die Milch schlechter vertragen wird oder der Jod schlechter vertragen wird oder auch Fruchtzucker, ja, also die klassische Fruktose, dass die dann halt eben merken, okay, bei Apfel oder bei Birne, da merke ich das dann halt eben schon, dass das irgendwie mehr zu Bauchschmerzen führt oder mehr zu Blähungen oder dann vielleicht doch mehr mit einem Stuhlgang verbunden ist auch tatsächlich. Und hinzu kommt natürlich auch, ob Engstellen im Darm sind. Ja, also das kann halt auch noch mal die Verträglichkeit einschränken.
Engstellen als Stenosen bekannt bedeutet, was muss ich dabei beachten, wenn ich Stenosen habe? Oder was sollte ich beachten?
Ja, ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir die Patienten, Patientinnen auch immer wieder in der Klinik antreffen, ja, die dann zum Beispiel auch vor einer Operation stehen, ja, und da ist es dann wirklich sehr entscheidend, auf die Ballaststoffmenge zu achten. Also das heißt auf den Anteil der pflanzlichen Fasern. Ja, das heißt alles, was faserig sein könnte, zu reduzieren. Das bedeutet in erster Linie natürlich bei der Auswahl an Obst und Gemüse genauer hinzugucken. Ja, das
Spargel
bedeutet
fällt mir direkt ein, oder?
richtig, ja,
Faserig.
Spargel, ja,
Ja.
Rhabarber ist auch sowas, was vielleicht gar nicht so häufig gegessen wird, aber auch genauso wie Orangen. Ja, man kennt es ja, so dieses Fruchtfleisch zum Beispiel auch
Ja.
als Saft. Und auch sowas wie Mango, ja, Mango-Ananas hat auch schöne Fasern, wenn man sich das mal ganz genau anguckt. Gerade umso reifer sie dann auch tatsächlich sind. Und insofern ist da mal die Empfehlung, dass wir sagen, Gemüse dann halt auch eher gegart zu essen als roh, die Schale zu entfernen, wo es denn auch möglich ist. Also gerade auch beim Obst, einen Apfel zum Beispiel zu schälen, eine Birne zu schälen und Nüsse zerkleinern. Also auch hier eher gemahlene Nüsse verwenden oder in Form von Mousse. Die Zitrusfrüchte, also das Thema mit den Orangen. Natürlich kann ich Orangen auch essen, ja, oder auch Mandarinen, aber wichtig ist da wirklich das Fruchtfleisch zu lösen. Man nennt es auch dieses Filetieren, also diese weiße Zwischenhaut zu entfernen. Das ist immer so ein bisschen ein höherer Aufwand dann tatsächlich. Und ausreichend trinken.
Oh ja, ausreichend trinken. Gut, das lassen wir noch ganz gut stehen. Ja, okay. Bei den Zitrusfrüchten mag ich nur noch mal zum Verständnis rangehen. Es ist nicht die Frucht an sich, das Fruchtfleisch beispielsweise der Orange, sondern das Weiße und die Haut, also die.
Genau, also man kennt ja mal diese weißen Fusseln, nenne ich das jetzt immer mal. Es gibt auch einen Fachbegriff, aber dass man wirklich sagt, so diese weiße Zwischenhaut, wo man wirklich auch manchmal sehr, sehr lange drauf rumkauen muss, um das
Ja.
überhaupt klein zu kriegen.
Ist das ein Indikator zu sagen, alles das so ein bisschen, worauf ich mehr rumkauen muss, vielleicht auch mit Stenosen vorsichtig zu behandeln oder gleich, wie du ja auch gesagt hast, unbedingt viel trinken?
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben auch so das Thema,
Vollkornbrot.
ja, genau, Vollkornbrot ist auch so ein Thema, hat zum einen was mit der Ballaststoffmenge auch zu tun, ne, dass wir sagen, eher ein Mischbrot verwenden als ein Vollkornbrot. Ja, und man muss aber auch immer ein bisschen dazu sagen, dass auch hier, wo steht es halt auch wirklich geschrieben. Ja, also das ist das, was wir aus der Praxis denen auch mitgeben. Ja, und was sich auch häufig von alleine erklären lässt. Ja, das heißt, wenn ich mir schon alleine das angucke, das kann ja gar nicht alles so aufgenommen werden. Ja, das heißt, es rutscht natürlich im Verdauungstrakt runter und muss dann auch wieder ausgeschieden werden. Und das muss auch irgendwie durch diese Engstelle dann halt auch natürlich passen. Ja, und gründlich kauen ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir uns selber alle mal beim Essen beobachten, ja, oder ich mache das super, super gerne, mich natürlich selber auch zu beobachten. Gerade wir haben alle nie Zeit, ja, und wir haben auch ganz dolle Schwierigkeiten, uns Zeit beim Essen zu nehmen. Ja, gerade in der Pause, zack, 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 schnell noch mal was rein, runtergeschluckt, noch mal einen Schluck nachtrinken und fertig. Gerade das ist halt schwierig. Also da wirklich zu sagen, Zeit, sich Zeit nehmen, gründlich kauen und vielleicht auch eher mehrere kleine Mahlzeiten essen. Ja, also wenn ich sage, so große Mahlzeiten liegen mir auch einfach schwer im Bauch oder können noch mal mehr Bauchschmerzen verursachen, immer die Empfehlung, mehrere kleine Mahlzeiten zu essen.
Ja, das ist, glaube ich, auch wieder der Punkt der Verträglichkeit und der Individualität. Also da ein bisschen zu beobachten. Gibt es, weil du gerade die kleinen Mengen schon angesprochen hast, gibt es da Erfahrungswerte hinsichtlich der Mengen bei Nahrungsaufnahmen? Also eine allgemeine Aussage? Empfiehlst du große Portionen, also dieses dreimal am Tag essen, wenn man in Remission ist und im Schub lieber viele kleine Mahlzeiten? Ein Erfahrungswert oder eine Empfehlung von deiner Seite?
Die Erfahrung, die ich meistens habe, also gerade in der Schubphase ist das immer sehr, sehr, sehr schwierig, weil die Patienten auch häufig meiden, das Essen wirklich meiden. Also sie sagen, oh, ich traue mir schon gar nicht mehr irgendwas zu essen, weil gefühlt alles Schmerzen und Stuhlgang verursacht. Ja, und häufig auch natürlich das Essen regt ja auch die Verdauung an. Also das heißt, wenn ich was esse, dann auch häufig ein Stuhlgang damit verbunden ist. Und insofern ist es da immer wichtig, dran zu bleiben, überhaupt was zu essen. Und da ist schon meine Empfehlung, eher kleinere Mahlzeiten zu essen, damit halt auch der Verdauungstrakt die Möglichkeit hat, alle Nährstoffe, ob das jetzt Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, auch die ganzen Vitamine und Mineralstoffe über einen ganzen Tag verteilt gut aufnehmen kann. Und bei großen Mahlzeiten, wo ich dann sage, ich esse nur Frühstück und abends, ja, da liegt eine ganze Spanne dazwischen, wo nichts gegessen wird, wo dann auch gerne an die Reserven rangegangen wird. Und gerade in so einer Phase ist es eher ungünstig, an Reserven ranzugehen, weil Gewichtsverlust ist ja auch ganz häufig damit assoziiert. Und in der Remission sage ich immer, je nach Verträglichkeit, ja. Also das heißt, ab da gibt es dann eigentlich nichts mehr. Also da sage ich auch zum Patienten, oh, wenn sie drei Mahlzeiten am Tag essen und sie kommen damit gut hin, warum nicht? Und der Nächste sagt, ich bleib doch lieber bei den kleinen Mahlzeiten, weil ich merke, das tut mir besonders gut. Dann ist okay. Warum nicht?
Wie finde ich den einfachsten Überblick zum Thema Verträglichkeit? Also wie gewinne ich da Klarheit für mich?
Also ganz wichtig auch hier, dass ich sage, ich führe zum Beispiel ein Beschwerde- und Ernährungsprotokoll. Ja,
ja, so ein Ernährungstagebuch,
genau,
ist, glaube ich, ja,
das wird der Klassiker.
Immer wieder, ja, immer genau, wieder fällt das und man denkt sich als Patientin, ja.
Ja, genau, der Klassiker. Und natürlich ist es auch so, dass jedem der Gang zu einer Diätassistentin offen gehalten wird. Ja, also das heißt, wenn ich halt irgendwie doch Unterstützung brauche, kann auch immer wieder eine Diätassistentin kontaktiert werden. Und auch hier gibt es, kann man zum Beispiel auch Diätassistenten googeln, ja, und sich da auch dann natürlich die nötige Unterstützung holen, um gemeinsam doch nochmal herauszufinden, was wird gut vertragen, was wird vielleicht eher schlechter vertragen. Und da kann ich mir dann in so einem Buch dann auch wirklich mir meine Notizen machen. Ich habe das und das gegessen. Wie ging es mir danach auch? Habe ich das gut oder hatte ich Bauchschmerzen? Musste ich häufiger auf Toilette gehen oder habe ich da gar keinen Zusammenhang feststellen können.
Okay, also lässt sich zusammenfassen, dass wir beim Ernährungstagebuch einfach die Übersicht haben. Also wir notieren, was uns gut bekommt als Patient, was uns schmeckt, was uns nicht gut bekommt und sehen so ein bisschen die Zusammenhänge im Verlauf.
Genau, also das bedeutet, auch da gibt es überhaupt Zusammenhänge, ja oder nein. Ja, oder gerade auch das kann mit einer Diätassistentin zum Beispiel auch gemeinsam ausgewertet werden, ne, dass man da halt einfach gemeinsam nochmal guckt, gibt's da wirklich Zusammenhänge, ja oder nein? Oder ist es auch, gibt's vielleicht andere Faktoren, die damit eine Rolle spielen?
Und so komme ich meiner Verträglichkeit, sage ich mal, meines individuellen Chronverlaufs dann einfach ein bisschen besser auf die Spur.
Genau.
Aus der eigenen Erfahrung kann ich nur sagen, es bleibt aber auch immer eine lebenslange Reise. Bei allem ist das wirklich zu sagen, der Chron verändert sich, der Körper verändert sich und deswegen da einfach ein bisschen wachsam und ja, im Blick mit dem Körper zu bleiben.
Genau, das ist es.
im Gegensatz zu den, sage ich mal, sehr pflichtbewussten und wahrnehmungswachen Patienten, die ein Ernährungstagebuch führen, gibt es ja auch Patienten, die sagen, ich habe eine CED, ich führe sehr oft ab, bin sehr schlank und ich esse, was ich möchte. Ich esse grundsätzlich, ne, wann und wie ich möchte, mal vielleicht auch gar nicht. Hast du da eine Empfehlung für oder einen Gedanken zu? Kennst du da Verläufe aus der Praxis, ob das so gut ist?
Ja, ich kenne solche Patienten sehr gut, ja, und ich habe wirklich schon sehr, sehr viel erlebt und auch viele Extreme erlebt, ja, also sowohl Patienten, die auch wirklich Gewicht verloren haben, ja, die auch eher untergewichtig sind, die zwar alles essen und trotzdem nicht an Gewicht zunehmen, weil sie vielleicht immer noch nicht in Remission sind, ja, auch sehr häufige Stuhlgänge haben. Und das muss man auch immer sehr konkret nochmal hinterfragen. Also sicherlich gibt es auch Patienten, die in der Remission sind und die auch trotzdem immer noch sehr häufige Stuhlgänge haben oder auch noch andere, ich nenne es jetzt mal gastrointestinelle Beschwerden haben, also Magen-Darm-Probleme, mhm, im Hinblick auf, dass sie sagen, ich habe trotzdem noch Bauchschmerzen, ich habe trotzdem noch Durchfall oder ich habe trotzdem ein Problem mit einem wechselnden Stuhlgang, also mal so, mal so. Und da ist es dann immer, also das ist gar nicht so untypisch, muss ich sagen. Also es kommt schon sehr, sehr oft vor, dass trotz dessen, dass sie in einer Remission sind, Probleme haben, also Beschwerden haben. Mhm. Und da ist es immer wichtig, also wirklich nochmal auf Spurensuche zu gehen.
Dann landen wir wieder beim Diätassistenten und Ernährungstagebuch.
Genau, beim Diätassistenten, richtig.
Schonkost und dann wahrscheinlich, ja, aufbauen.
Genau. Okay. Und da auch wirklich zu gucken, okay, steckt da vielleicht eine Unverträglichkeit auch dahinter? Hm. Ja, also das heißt, auch da ist eine Zusammenarbeit mit einem Gastroenterologen sehr entscheidend, dass gegebenenfalls auch nochmal ein Test gemacht wird. Ne, also zum Beispiel so einen typischen H2-Atemtest auf Laktose oder auch eben Fructose, also Milchzucker oder auch Fruchtzucker, mhm, um zu gucken, steckt da sowas dahinter. Ne? Und dann ist es auch wichtig, die Ernährung dahingehend auch anzupassen. Ja, und nochmal zu sagen, okay, in welchen Lebensmitteln steckt besonders viel Fruchtzucker drinne, in welchen Lebensmitteln steckt besonders viel Milchzucker drinne, um da auch die individuelle Grenze festzulegen. Ja, das heißt nicht, ich darf nie wieder Milchprodukte essen und das heißt auch nicht, ich darf nie wieder Obst und Gemüse essen, sondern da ist es wirklich entscheidend, gemeinsam mit einer Diätassistentin herauszufinden, wo liegt da meine Grenze?
Also ist das wirklich an der Stelle differenziert zu betrachten, zu sagen, das ist kein CED-Thema, sondern ich habe da quasi noch eine andere Diagnose, diese Unverträglichkeit. Und da bedarf es, also da kann mir der Gastroenterologe bedingt helfen, aber ist vor allem dann die Expertise von einer Diätassistentin gefragt.
Absolut, ja. Also der Gastroenterologe kann das diagnostizieren, mhm, aber er kann keine Ernährungsberatung erteilen. Also ganz häufig, leider in der Praxis auch, gar nicht so selten anzutreffen. Ja, hier haben Sie mal eine Internetseite, da können Sie sich mal belesen. Ja, ach doch, Sie müssen da gar nicht drauf achten. Und häufig kommen die Patienten dann halt wirklich zu uns und sagen, oh, ich kann das, ich habe das seit Monaten nicht mehr gegessen, ja. Ich habe seit, ja, Monaten habe ich auf Milch und Milchprodukte verzichtet und dann wirklich anzufangen und die individuelle Grenze herauszufinden, ist super schwierig, weil natürlich auch, das ist jetzt ein bisschen tiefgreifend, ne, das Enzym, die Laktase, ist ja für die Aufspaltung des Milchzuckers erforderlich. Und wenn ich da sehr, sehr lange laktosefrei gegessen habe, dann wird ja das gar nicht mehr gebraucht. Das heißt, der Körper ist natürlich schlau und baut das auch immer mehr ab. Und dann soll ich aber meine individuelle Toleranzgrenze herausfinden und gefühlt vertrage ich schon kleinere Mengen gar nicht mehr. Ja, und das ist wirklich wichtig und entscheidend, wenn ich beim Gastroenterologen war und ich bin nachweislich in einer Remission und ich habe trotzdem noch Bauchbeschwerden und das ist ein Test gemacht worden, ja, dass ich dann mir auch Hilfe suche. Ja, und dann nicht irgendwie selber rumdoktore und rumexperimentiere und mich am Ende super eingeschränkt ernähre und damit noch riskiere, dass ich irgendwelche Mangelerscheinungen entwickle.
Das heißt, wir gehen wirklich davon aus, idealerweise mit einer Schonkost, wenn wir in einem Schub sind oder bei einer Diagnose quasi Ruhe in den Darm reinzubringen, über gesunde, bunte, vielfältige Ernährung, nicht auch in die Vermeidung zu gehen. Und wenn dann aber Dinge aufploppen, die wir ganz vorbildlich in einem Ernährungstagebuch dann für uns protokollieren, können wir das mit unserem Gastroenterologen besprechen. Dann eventuell eine, du hattest da Tests genannt, auf Fructose oder andere Unverträglichkeiten zu testen und dann bewusst gegenzusteuern.
Ich muss immer noch dazu sagen, es ist, weil das klingt immer alles super einfach. Ja, und das klingt auch für den Patienten immer super nachvollziehbar. Leider sieht die Realität immer etwas anders aus. Also das bedeutet gastroenterologische Praxen, ja, bei der Durchführung vom H2-Atemtest, Corona, ganz großes Thema. Viele gastroenterologische Praxen führen halt gar keine H2-Atemtests mehr durch. Mhm. Ja, hatten wir jetzt auch ganz lange Zeit, dass gesagt wird, nee, das bringt uns alles kein Geld oder auch wir müssen ja da in so ein Röhrchen reinpusten mit Corona, das geht alles nicht. Und insofern, es ist schon wichtig und auch da hartnäckig zu sein.
Wo kann ich mich denn testen, wenn ich da einen Verdacht habe? Was kann ich denn dann machen?
Beim Gastroenterologen.
Also der Gastroenterologe, ja, da einfach hinterher zu sein und zu sagen, ich habe hier einen Verdacht, ich habe das jetzt ein bisschen protokolliert und unabhängig von meiner, also es ist nicht alles mein Morbus Crohn oder meine diagnostizierte Colitis ulcerosa, das bitte einmal testen. Und
genau,
da brennt mir die ganze Zeit schon jetzt noch die Frage unter den Nägeln. Ist das denn häufig so, dass auch wer ein Crohn oder eine Colitis diagnostiziert hat oder eine andere CD, also auch dann eine Lebensmittelunverträglichkeit auch hat?
Also ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, ja, und in meiner Praxis sehe ich das auch selten, dass irgendwie nachweislich eine Fruchtzuckerunverträglichkeit oder eine Laktoseintoleranz erkennbar ist. Ja, das erlebe ich halt selten. Ich frage immer wieder auch nach und natürlich gibt es welche, die sagen, ja, mit Milchzucker habe ich so meine Schwierigkeiten. Ich kann das jetzt aber gar nicht so.
Keine allgemeine Aussage.
Richtig, ja.
Gut, das genau. ist ja gut zu hören, dass das dann einfach differenziert und bei Verdacht dokumentieren, wirklich da in den ersten Aufwand, sage ich mal, gehen und dann mit dem vielleicht als Unterstützung, auch ein bisschen als Druckmittel, dann den Gastroenterologen deutlich nochmal um konkrete Testung und Diagnose zu bitten.
Genau.
Ein anderer Punkt sind noch die Nahrungsergänzungsmittel.
Ganz, ganz spannendes, interessantes Thema.
Ja.
Aber auch sehr komplex.
Genau. Wie geht man als CED-Betroffener am besten damit um? Also da ist ja auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Selbsttherapie häufig auch, die vollzogen wird.
Ja. Grundsätzlich ist es so, dass CED-Betroffene auch ein höheres Risiko für einen sogenannten Mikronährstoffmangel haben. Das ist richtig. Und wenn ein Zeichen eines Defizits vorliegt, dann ist es halt auch immer sinnvoll, Blut abzunehmen und das auch nochmal nachzukontrollieren. Und man muss aber auch dazu sagen, kritische Mikronährstoffe sind, man kennt sie immer, ist Eisen. Ja, gerade wenn ich halt natürlich Blut verliere, dann ist das immer etwas, gerade in der Schubsymptomatik, was nachkontrolliert wird. Vitamin D ist auch etwas, was häufig zu kurz kommt. Folsäure, Zink, Selen, Vitamin B12. Also das sind so die kritischen Mikronährstoffe und Routinemessungen finden generell nicht statt. Ja, mit einer Ausnahme. Und zwar, wenn ich jetzt eine Ileozäkalresektion hatte, also das heißt, das ist ja so bei Morbus Crohn häufig eine Stelle, die entzündet ist, ne, wo dann auch eine Engstelle oder ähnliches dann auch weggenommen werden muss, dann ist es so, dass auch da sich oder wir das zumindest gängig machen, dass wir Vitamin B12 kontrollieren und auch Folsäure und Zink eher selten tatsächlich, weil ich einen Zinkmangel bisher nur bei einer einzigen Patientin gesehen habe, die wirklich schwerst, also wirklich sehr, sehr schwer krank war und auch bei uns längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden musste. Und das ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema, weil auch natürlich fettlösliche Vitamine mit einer Rolle spielen können. Also umso mehr auch vom Darm mal weggenommen werden musste, kann es halt sein, dass die Aufnahme da gar nicht mehr so gegeben ist. Ja, und dann lässt sich das natürlich auch gut mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen. Eine Sache noch, die sehr, sehr häufig vorkommt, sind diese ganzen Prednisolontherapien. Das kennt man ja auch, ja, die auch immer noch nach wie vor gut eingesetzt werden, dass häufig Kombipräparate verschrieben werden, also das heißt Calcium und Vitamin D. Und da ist es wirklich wichtig, das einzunehmen. Wenn ich das vom Arzt schon verschrieben bekomme, dann auch bitte einnehmen. Und auch beim Vitamin D empfehle ich grundsätzlich, egal ob ich in Remission, ob ich im Schub, ob ich gar kein CEDler bin, empfehle ich grundsätzlich immer in den Wintermonaten, gerade mal im Dezember, so ein Vitamin D-Labor bestimmen zu lassen und zu gucken, wie liegt der denn. Und danach, wenn ich zum Beispiel ein Defizit habe, muss es auch ausgeglichen werden, je nachdem, wie niedrig der Wert ist. Oder dass ich halt auch sage, ich nehme über den Wintermonaten dann halt eben ein niedrig dosiertes Präparat täglich. Es gibt auch welche, wo ich sage, ich nehme es halt nur einmal die Woche.
Okay. Spannend.
Da sind unsere Reserven nämlich aufgebraucht im Winter.
Und das wirklich als super Hinweis, unabhängig von der CD. Das nehme ich auf jeden Fall einmal mit.
Ja, ich empfehle das grundsätzlich.
Okay. Dann fasse ich nochmal zum Thema oder zum letzten Punkt Nahrungsergänzungsmittel kurz zusammen. Das ist wichtig, da an der Stelle sich bewusst zu sein, dass der Darm vielleicht auch in Kombination von Remission oder Schub eingeschränkt ist in der Nährstoffaufnahme und manchmal auch der Appetit jetzt nicht unbedingt die ausgewogenste Ernährung unterstützt, den Gastroenterologen proaktiv, um ja ein Bild, eine genaue Diagnose der Nährstoffe, Mikronährstoffe, glaube ich, hattest du es genannt,
Genau.
zu bitten und dann gezielt auch da wieder mit einer Expertin oder mit einem Experten, vielleicht auch mit einer Diätassistentin dann gegenzusteuern.
Genau, weil das, was wir natürlich auch mit kontrollieren können, ist, wenn jetzt ein Ernährungsprotokoll geführt wurde oder ein Ernährungstagebuch geführt wurde und natürlich umso genauer das Ganze auch protokolliert wurde, können wir auch, wir haben ja auch bestimmte Programme, ja, wo wir das dann auch auswerten können, wo wir dann auch Hinweise darauf bekommen können. Natürlich ist es immer nur ein Durchschnittswert. Also das heißt, häufig sagen wir dem Patienten, machen Sie das mal 3 Tage, damit wir mal gucken können, wie viel Energie Sie auch zu sich nehmen, ob Sie den Energiebedarf überhaupt gerade decken, wie viel Eiweiß Sie aufnehmen, aber auch, wie sieht es denn aus mit Vitaminen und Mineralstoffen? Na, müssen wir da nochmal irgendwie, gibt es da eine Tendenz und passen vielleicht auch andere Symptome zusammen? Ja, also so dieses gängige, dieses sich abgeschlagen fühlen, total blass und müde, das kann dann schon natürlich auch mal ein Hinweis sein auf eine Eisenmangelanämie. Und natürlich, man muss immer dazu sagen, je nachdem, wie gut auch die gastroenterologischen Praxen sind und auch da zu gucken, wie oft werden dort auch CD-Patienten tatsächlich behandelt. Ja, es ist immer gut.
Wie
Also das
groß ist
ist
der Erfahrungsschatz?
richtig, genau. Bloß wir haben da mittlerweile sehr, sehr gute Erfahrungen. Auch wenn wir sagen, wir machen Schreiben fertig zum Beispiel und geben nochmal dem Arzt die Empfehlung, das nachzukontrollieren, hatten wir bisher keine Schwierigkeiten, dass das irgendwie ein Problem dargestellt hat.
Ja, perfekt. Dann bin ich mit all meinen Fragen durch, liebe Cindy. Ich danke dir. Ich möchte dich nochmal unsere letzte Abschlussfrage stellen. Und zwar gibt es was auch gerne unabhängig von dem Thema, deinem Spezialgebiet Ernährung, was du unseren Zuhörenden als CEDler mitgeben möchtest.
Was ich gerne mitgeben möchte, eine sehr interessante Frage. Ich finde, Ernährung ist etwas sehr ganzheitlich, also ganzheitliches. Und wir wissen alle, dass unser Kopf auch mit dem Bauch sehr eng vernetzt ist. Das heißt, für mich ist es auch immer sehr wichtig, und ich glaube, ich spreche da auch für die Allgemeinheit, zu gucken, was tut mir gut. Ganz allgemein. Ja, zu
Selbstwirksam
sagen,
bleiben.
richtig, also auch achtsam mit mir umzugehen, ja, auch mir Pausen zu gönnen, wenn ich sie brauche, ja, nach Möglichkeit offen zu kommunizieren und auch wieder in den Richtung Guinness zu gehen. Und auch manch einer braucht mehr Zeit, ein anderer weniger, ja, gerade diese Schubphase, die raubt einen so viel Kraft und auch Energie und Manche Patienten rennen, keine Ahnung, 20 Mal am Tag aufs Klo. Die wissen schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und die freuen sich auf schon Kleinigkeiten, wenn sie dann auch wieder in die Remission kommen, dass sie merken, die Stuhlgänge werden weniger. Ich kann mich wieder mehr bewegen. Also das ist ein wichtiger Punkt, Bewegung. Ja, und auch wieder Freude am Essen haben, dieses Soziale. Ja, wie oft ist das im Schub? Die Leute gehen nicht mehr raus. Sie können ja auch gar nicht mehr rausgehen. Ja, man isoliert sich auch, ja, weil es auch vielleicht unangenehm ist, ständig aufs Klo zu rennen. Ja, vielleicht ist auch gar nicht mehr aufs Klo rechtzeitig zu schaffen. Und wenn man dann in Remission ist, zu sagen, ey, boah, ist das einfach nur geil. Ja, wirklich, um das jetzt mal so salopp auszudrücken, so wieder dieses ein Stück weit Normalität.
Ja.
Ja, und das ist auch zu sagen, gerade wenn auch vielleicht schon so ein bisschen eine kleine Verstimmung mit dabei ist, ne, sich schon an Kleinigkeiten zu erfreuen, das ist immens wichtig.
Dankbarkeit, Dankbarkeit, auf jeden
genau.
Fall. Dankbarkeit und Selbstwirksamkeit nehme ich an der Stelle nochmal mit. Okay. Okay, perfekt. Dann war das meine allerletzte Frage und ich danke dir, Cindy, für deine Zeit heute und für deine Expertise.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Und ich danke auch unseren Zuhörenden fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Unterstützen dieses Projektes. Dazu noch ein letzter Hinweis. Der DCCV-Podcast wird vollständig über Krankenkassenförderung finanziert und die DCCV sowie der Landesverband erhalten keine Werbeeinnahmen. Wenn InterviewpartnerInnen wie Cindy auf Angebote Dritter hinweisen, handelt es sich um persönliche Empfehlungen und nicht zwangsläufig um Empfehlungen der DCCV. Und damit freue ich mich, diese Folge an euch rauszugeben und beenden zu dürfen. Abonniert gerne den Podcast der DCCV, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Und wer noch weiter neugierig ist, kann gerne auch unter dccv.de vorbeischauen. Vielleicht engagiert ihr euch auch. Bis bald. Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Herzlich willkommen zu Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Heute wieder vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Sissy und ich bin selbst seit meiner Kindheit an Morbus Crohn erkrankt. Mit diesem Podcast möchten wir euch gemeinsam mit Experten und Expertinnen ganz einfach und unkompliziert mit relevanten und vor allem auch wissenschaftlich fundierten Informationen und Neuigkeiten rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa versorgen. Mit unserem heutigen Gast, Cindy Herling, spreche ich über das Thema Ernährung mit einer CED. Für die, die schon öfter reingehört haben, CED kürzen wir ab über chronisch entzündliche Darmerkrankung. Erstmal hallo Cindy, schön, dass du da bist.
Hallo Sissy, ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor. Cindy, du bist im Zentrum für Ernährungstherapie und Prävention am Krankenhaus Waldfriede in Berlin tätig. Wenn ich richtig recherchiert habe, hast du einen Bachelor of Science in Diätetik, wenn ich es richtig ausspreche?
Genau, in Diätetik.
Diätetik, okay.
Diätetik, genau. Ein Zungenbrecher.
Diätetik. Und bist staatlich anerkannte Diätassistentin.
Das ist richtig, genau.
Gibt's noch irgendwas zu ergänzen?
Also wichtig ist immer nochmal zu wissen, dass ich sowohl stationäre Patienten betreue als auch ambulante. Also das heißt, wir haben da schon ein breites Portfolio und sicherlich ist auch ein großer Aufgabenbereich die Versorgung, also die ernährungstherapeutische Versorgung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungspatienten.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage rein ins Thema. Das Thema Ernährung ist für viele CED-Betroffene super wichtig. Es bereitet oder begleitet uns allgegenwärtig jeden Tag. Gibt es allgemein formuliert, etwas, das CEDler grundsätzlich bei ihrer Ernährung beachten sollten. Gibt es absolute No-Gos? Ich konkretisiere es noch mit einer. Oder etwas, auf das CED-Betroffene ja achten sollten, was sie verzichten, beziehungsweise was sie besonders berücksichtigen sollten, was ihnen vielleicht auch gut tut?
Also zu der ersten Frage, gibt es etwas, das CEDler grundsätzlich beachten können? Grundsätzlich muss man immer sagen, es kommt so ein bisschen auf die Krankheitssituation an. Und was wir immer empfehlen, ist eine ganz allgemein ausgesprochene, gesunde, ausgewogene, vollwertige Ernährung. Und das heißt, umso bunter der Teller ist, desto besser ist es. Also ein bisschen nach dem Prinzip der Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und ja, so ein Thema No-Go gibt es auch nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt irgendwie ein absolutes No-Go. Es gibt Lebensmittel, die auf gar keinen Fall verzehrt werden dürfen. Natürlich ist es so, dass es Lebensmittel gibt, die sind günstiger und es gibt Lebensmittel, die sind eher ungünstiger. Also das heißt, ich empfehle schon zu sagen, sehr hochverarbeitete Lebensmittel, also alles, was so in die Richtung Fast Foods, Softdrinks geht, eher zu meiden oder halt auch wirklich so gering wie möglich zu halten. Und aber auch hier muss ich sagen, gerade ist es ja doch nochmal zu unterscheiden, ob man im Schub oder in der Remission ist. Und gerade wenn ich in der Remission bin, ist auch die Lebensqualität wahnsinnig wichtig, sodass ich sage, ja, auch meine Ausnahme ist in Ordnung. Ja, wenn es immer schnell gehen muss, ist auch meine Fertigpizza in Ordnung. Ja, und insofern, das ist auch mal dieses Verzichten, worauf sollte ich jetzt auch verzichten, immer sehr ungünstig, weil wir wissen ja auch aus der Psychologie heraus, Verbote locken ungemein, ja, und dem möchte ich jetzt unbedingt nachgehen und ach, eigentlich weiß ich, das ist ja nicht erlaubt und insofern auch hier, was vertragen wird, darf auch gegessen werden und ja, natürlich, es ist sehr individuell. Also das heißt, die Krankheit an und für sich ist schon super individuell und dementsprechend ist auch bei jedem Betroffenen das ganz unterschiedlich, was gut und was schlechter vertragen wird. Ja, und auch was Beschwerden verursacht und was nicht. Und ich kann auch ganz viele, die sagen, ich kann im Schub essen, was ich will. Ich merke da keinen Unterschied. Und der Nächste sagt mir dann, ich bin da eher sehr vorsichtig und ich gucke, dass es eher leichte Sachen sind.
Du hast ganz viele interessante Punkte angesprochen. Das Thema Verträglichkeit machen wir, glaube ich, an späterer Stelle auf jeden Fall noch mal ein bisschen konkreter. Mich interessiert der Punkt, weil das so ein bisschen klang als allgemeine Empfehlung, unabhängig davon, ob ich gerade in Remission bin, das heißt, meine CED ruht, oder ob ich gerade in einem akuten Schub bin, bunte Vielfalt. Was ist damit genau gemeint? Also simpel erklärt, was bedeutet das auf meinem Teller?
Bunte Vielfalt, also gerade wenn ich mir den Teller so vorstelle, ja, ganz konkret, ich mache das jetzt mal an einem Beispiel fest. Wir sind jetzt mal bei einem Mittagessen, ja, dass ich auf meinem Mittagsteller einen Teil Kohlenhydrate habe. Also das können sein Kartoffeln, ja, Vollkornnudeln, Vollkornreis. Also auch hier zu gucken, wenn ich es gut vertrage, eher die Vollkornvariante zu bevorzugen, dass ich auch ein Teil Eiweiß auf meinem Teller habe. Ja, das kann Fisch sein, das kann ein Fleischstück sein, das kann Hülsenfrüchte sein, Tofu, eine Eierspeise, was auch immer. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich und dann halt auch immer ein Teil Fett mit dabei habe auf meinem Teller. Ja, zum Beispiel, dass ich sage, ich habe irgendwie mein Fleischstück in Rapsöl angebraten oder Ähnliches und dann halt immer noch mal das Gemüse auch mit auf meinem Teller habe. Ja, also dass ich wirklich von diesen Komponenten was auf meinem Teller habe. Und das Gleiche gilt auch für mein Frühstück. Ja, also das heißt, wenn ich Frühstück, ist auch ganz unterschiedlich, ich sag jetzt mal zum Beispiel Haferflocken, ja, dann habe ich vielleicht, sage ich mir, ich nehme Sojadrink, ja, oder ich nehme irgendwie auch die Milch dazu, dann mache ich mir vielleicht mein Mandelmus noch mit rein oder ich mache mir meine Mandeln noch mit rein und dann gibt's irgendwie noch ein Stück Banane oder Apfel und schon habe ich eine voll ausgewogene Mahlzeit, ja, und das ist das, was wir immer empfehlen.
Okay, Das heißt, nicht mal bunt in Farben, sondern bunt vielfältig in Komponenten ist das Ziel, unabhängig von Remission sowie Schub. Und Sternchen, Verträglichkeit, da ist es dann höchst individuell natürlich.
Richtig.
Wahrscheinlich bei jedem auch natürlich vom Geschmack abhängig oder so eine Genuss, da auch ein bisschen drauf zu achten, wonach ist mir auch ein bisschen.
Und grundsätzlich natürlich auch bunt von Obst und Gemüse von den Farben her. Ja,
ja, also das habe ich schon öfter
das
gehört.
Das ist wichtig, ja, dass wir sagen, okay, nicht nur irgendwie eine rote Paprika, sondern auch eine gelbe Paprika, ne, oder auch eine grüne Paprika, was ich im Gericht mit verarbeiten kann, weil es mir da irgendwie auch am angenehmsten schmeckt, ja. Oder auch beim Obst, dass ich sage, oh, eine Banane ist irgendwie gelb und ein Apfel, der ist zum Beispiel rot, je nach, oder rot-grün. Manchmal auch ein bisschen gelb. Also insofern, dass wir wirklich gucken, Bärenobst, ne, also wirklich, ja, darauf zurückzugreifen, was ich natürlich vertrage, aber auch, ja, da wirklich vielfältig. Und wir haben ja so viele Sachen im Angebot, dass man da auch gut drauf zurückgreifen kann.
Schön. Und die andere Sache, die du noch ausgeführt hattest, war das Thema unverarbeitete Lebensmittel. Also sprich, keine Fertigpizza hast du angesprochen, so, wie soll ich sagen, 5-Minuten-Terrin. Also das sind diese ganzen, okay, also selbst wenn es die vegan irgendwas Pseudo-Gesundes ist, dann ist das auch, also alles, was verarbeitet ist, was ich nicht selber koche, oder wie kann ich da so ein bisschen konkretisieren oder unterscheiden?
Das ist richtig. Also grundsätzlich lohnt sich immer der Blick auf die Zutatenliste. Natürlich, umso mehr Zutaten in einem Produkt enthalten ist, kann ich immer davon halt auch ausgehen, dass ganz viele Arbeitsschritte erforderlich sind. Ja, und es kommt immer mit hochverarbeitet, ist immer gemeint, wie viele Arbeitsschritte denn notwendig sind, um ein fertiges Produkt zur Verfügung zu stellen. Also Beispiel Tortellini. Es gibt ja auch gefüllte Tortellini. Ja, die man im Supermarkt, im Kühlregal zu kaufen bekommt. Und da denkt man so, ach naja, das ist ja kein Fertigprodukt. Ja, aber grundsätzlich, was mache ich denn damit? Ich schmeiße es einfach nur ins Wasser. Und wenn man sich die Arbeitsschritte dann anguckt, ist es so, natürlich der Nudelteig muss hergestellt werden, ja. Dann die Füllung wird hergestellt, das Produkt wird häufig schockgefrostet, das wird vorher dann auch nochmal kurz gekocht, ne, dann schockgefrostet und dann kommt es in den Supermarktregal. Und schon ist es damit auch ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Und bei der Pizza sieht es genauso aus. Ne?
Ja.
Oder auch, natürlich muss man gucken, bei einer Instant-Nudelsuppe, wenn ich drauf, da sind dann irgendwelche Zusatzstoffe, Emulgatoren, also da sind ganz, ganz viele Fachbegriffe, die ich jetzt hier mit reinwerfe. Und da kann ich gar nicht genau so kleine Helferlein.
Zutatenliste ist gut. Bunte Vielfalt, sowohl in Farbe als einfache Orientierung, ist auch super. Und ausgewogen, was, sag ich mal, die verschiedenen Bestandteile von Kohlenhydrate, Proteine bis zu Früchte, Gemüse hinangeht und Eiweiß. Ja.
Richtig, also wirklich da auch Sachen, die ich, sag mal, die wirklich natürlich sind. Ja, also ein Naturjoghurt, es hat eben etwas, was die Natur hergibt.
Ja.
Und ein Fruchtjoghurt ist dann halt eben schon etwas, wo wieder industriell nachgeholfen wurde.
Okay. Und ein absolutes No-Go haben wir auch nicht gefunden. Deswegen ganz spannend auch mal zu gucken, das ist nämlich auch so eine gängige Empfehlung. Schonkost. Ich glaube, es hat jede CEDler schon gehört. Kannst du vielleicht einmal kurz erläutern, was Schonkost im Rahmen der CED bedeutet? Weil viele Betroffene sich genau aus Unsicherheit und ja guter Absicht gerade in der Remission weiterhin sanft mit der Schonkost ernähren. Ist das die Nonplusultra-Methode, in Remission zu bleiben?
Genau, also Schonkost kann man auch gleichstellen mit leichter Vollkost. Ja, und das bedeutet, dass eben schwerverdauliche Lebensmittel gemieden werden. Also so der Klassiker Hülsenfrüchte, ja, also die auch Blähungen natürlich mit.
Vollkornprodukte, oder?
Ja, so gerade auch grobe Vollkornprodukte, ja, oder eben auch sowas wie Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Pilze, Paprika, Trockenobst, Kohlsorten. Chili, ja, also auch alles so, was scharf gewürzt ist, sehr fettige Speisen Und insofern ist da dann immer eher zu sagen, okay, ich nehme halt lieber ein Toastbrot oder lieber ein Mischbrot oder die Produkte werden dann halt eher gegart, als dass ich sie dann roh verzehre. Ja, oder manch einer sagt dann auch, ich schäle mir den Apfel zum Beispiel, weil ich merke, der ist mir irgendwie dann bekömmlicher. Und man muss immer dazu sagen, dass also grundsätzlich ist halt die Schonkost oder auch die leichte Vollkost somit halt eben keine Nonplusultra-Ernährungsweise.
Okay, gut zu wissen. Das heißt, man darf ein bisschen vielleicht, wenn man im Schub ist mit der Schonkost, also leicht verdauliche Lebensmittel, jetzt nicht das Vollkornbrot mit den nur Körnern oder die Hülsenfrüchte oder die Rohkost, wo der Darm einfach wahnsinnig viel noch dazu beitragen muss, um es zu verdauen. Die dürfen wir dann, wenn wir in Remission sind, quasi auch dann wieder ad acta legen und uns, sage ich mal, ein bisschen verdauungsintensivere Produkte wieder rantrauen.
Grundsätzlich muss man aber auch hier sagen, es gibt auch Patienten, die oder Patientinnen, die sagen auch im akuten Schub, sie essen trotzdem lieber ihr Vollkornbrot, ja, die, was wegen meiner auch fein vermahlen ist, weil sie halt sagen, sie haben eine absolute Neigung gegen Graubrot zum Beispiel, ja, und die auch nicht feststellen können, dass es ihnen mehr Beschwerden bereitet als etwas anderes. Und das muss man, also das ist dann auch vollkommen in Ordnung, ja.
Da hast du den Punkt angesprochen und dann lass uns da gerne jetzt reingehen. Das eine ist ja so Genuss, also auch der Appetit. Was sagt mir mein Körper? Was sich danach so ein bisschen richten, wenn ich es richtig verstanden habe, auch zu schauen. Habe ich Appetit? Esse ich das jetzt gerade gerne? Und das Zweite ist, was bekommt mir? Und da meine ich die Verträglichkeit, wo ich das Sternchen am Anfang gesetzt habe. Wie handhaben das deine Patientinnen, die du betreust, herauszufinden, also da irgendwie Klarheit zu gewinnen? Hast du da eine Empfehlung für uns?
Ja, es gibt mehrere Wege. Also zum einen ist es auch immer entscheidend, wo in der Schubphase auch die Entzündung lokalisiert ist. Ja, also das bedeutet, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Dünndarm eine Entzündung habe, was wir ja ganz häufig beim Morbus Crohn dann vorfinden, kann es halt sein, dass zum Beispiel Milchzucker ein Thema ist. Ja, also dass auf einmal die Milch schlechter vertragen wird oder der Jod schlechter vertragen wird oder auch Fruchtzucker, ja, also die klassische Fruktose, dass die dann halt eben merken, okay, bei Apfel oder bei Birne, da merke ich das dann halt eben schon, dass das irgendwie mehr zu Bauchschmerzen führt oder mehr zu Blähungen oder dann vielleicht doch mehr mit einem Stuhlgang verbunden ist auch tatsächlich. Und hinzu kommt natürlich auch, ob Engstellen im Darm sind. Ja, also das kann halt auch nochmal die Verträglichkeit einschränken.
Engstellen als Stenosen bekannt bedeutet, was muss ich dabei beachten, wenn ich Stenosen habe? Oder was sollte ich beachten?
Ja, ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir die Patienten, Patientinnen auch immer wieder in der Klinik antreffen, ja, die dann zum Beispiel auch vor einer Operation stehen, ja, und da ist es dann wirklich sehr entscheidend, auf die Ballaststoffmenge zu achten. Also das heißt auf den Anteil der pflanzlichen Fasern. Ja, das heißt alles, was faserig sein könnte, zu reduzieren. Das bedeutet in erster Linie natürlich bei der Auswahl an Obst und Gemüse genauer hinzugucken. Ja, das
Spargel
bedeutet
fällt mir direkt ein, oder?
richtig, ja,
Faserig.
Spargel, ja,
Ja.
Rhabarber ist auch sowas, was vielleicht gar nicht so häufig gegessen wird, aber auch genauso wie Orangen. Ja, man kennt es ja, so dieses Fruchtfleisch zum Beispiel auch
Ja.
als Saft. Und auch sowas wie Mango, ja, Mango-Ananas hat auch schöne Fasern, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, gerade umso reifer sie dann auch tatsächlich sind. Und insofern ist da mal die Empfehlung, dass wir sagen, Gemüse dann halt auch eher gegart zu essen als roh, die Schale zu entfernen, wo es denn auch möglich ist. Also gerade auch beim Obst, einen Apfel zum Beispiel zu schälen, eine Birne zu schälen und Nüsse zerkleinern. Also auch hier eher gemahlene Nüsse verwenden oder in Form von Mousse. Die Zitrusfrüchte, also das Thema mit den Orangen, Natürlich kann ich Orangen auch essen, ja, oder auch Mandarinen, aber wichtig ist da wirklich das Fruchtfleisch zu lösen. Man nennt es auch dieses Filetieren, also diese weiße Zwischenhaut zu entfernen. Das ist immer so ein bisschen ein höherer Aufwand dann tatsächlich. Und ausreichend trinken.
Oh ja, ausreichend trinken. Gut, das lassen wir noch ganz gut stehen. Ja. Okay, bei den Zitrusfrüchten mag ich nur noch mal zum Verständnis reingehen. Es ist nicht die Frucht an sich, das Fruchtfleisch beispielsweise der Orange, sondern das Weiße und die Haut, also die.
Genau, also man kennt ja mal diese weißen Fusseln, nenne ich das jetzt immer mal. Es gibt auch einen Fachbegriff, aber dass man wirklich sagt, so diese weiße Zwischenhaut, wo man wirklich auch manchmal sehr, sehr lange drauf rumkauen muss, um das
Ja.
überhaupt klein zu kriegen.
Ist das ein Indikator zu sagen, alles das so ein bisschen, worauf ich mehr rumkauen muss, vielleicht auch mit Stenosen vorsichtig zu behandeln oder gleich, wie du ja auch gesagt hast, unbedingt viel trinken?
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben auch so das Thema,
Vollkornbrot.
ja, genau, Vollkornbrot ist auch so ein Thema, hat zum einen was mit der Ballaststoffmenge auch zu tun, ne, dass wir sagen, eher ein Mischbrot verwenden als ein Vollkornbrot. Ja, und man muss aber auch immer ein bisschen dazu sagen, dass auch hier, wo steht es halt auch wirklich geschrieben. Ja, also das ist das, was wir aus der Praxis denen auch mitgeben. Ja, und was sich auch häufig von alleine erklären lässt. Ja, das heißt, wenn ich mir schon alleine das angucke, dass das kann ja gar nicht alles so aufgenommen werden. Ja, das heißt, es rutscht natürlich im Verdauungstrakt runter und muss dann auch wieder ausgeschieden werden. Und das muss auch irgendwie durch diese Engstelle dann halt auch natürlich passen. Ja, und gründlich kauen ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir uns selber alle mal beim Essen beobachten, ja, oder ich mache das super, super gerne, mich natürlich selber auch zu beobachten. Gerade wir haben alle nie Zeit, ja, und wir haben auch ganz dolle Schwierigkeiten, uns Zeit beim Essen zu nehmen. Ja, gerade in der Pause, zack, 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 schnell noch mal was rein, runtergeschluckt, noch mal einen Schluck nachtrinken und fertig. Gerade das ist halt schwierig. Also da wirklich zu sagen, Zeit, sich Zeit nehmen, gründlich kauen und vielleicht auch eher mehrere kleine Mahlzeiten essen. Ja, also wenn ich sage, so große Mahlzeiten liegen mir auch einfach schwer im Bauch oder können noch mal mehr Bauchschmerzen verursachen, immer die Empfehlung, mehrere kleine Mahlzeiten zu essen.
Ja, das ist, glaube ich, auch wieder der Punkt der Verträglichkeit und der Individualität. Also da ein bisschen zu beobachten. Gibt es, weil du gerade die kleinen Mengen schon angesprochen hast, gibt es da Erfahrungswerte hinsichtlich der Mengen bei Nahrungsaufnahmen? Also eine allgemeine Aussage? Empfiehlst du große Portionen? Also dieses dreimal am Tag essen, wenn man in Remission ist und im Schub lieber viele kleine Mahlzeiten. Ein Erfahrungswert oder eine Empfehlung von deiner Seite?
Die Erfahrung, die ich meistens habe, also gerade in der Schubphase ist das immer sehr, sehr, sehr schwierig, weil die Patienten auch häufig meiden, also das Essen wirklich meiden. Also sie sagen, oh, ich traue mir schon gar nicht mehr irgendwas zu essen, weil gefühlt alles Schmerzen und Stuhlgang also verursacht, ja, und häufig auch natürlich das Essen regt ja auch die Verdauung an. Also das heißt, wenn ich was esse, dann auch häufig ein Stuhlgang damit verbunden ist. Und insofern ist es da immer wichtig, dran zu bleiben, überhaupt was zu essen. Und da ist schon meine Empfehlung, eher kleinere Mahlzeiten zu essen, damit halt auch der Verdauungstrakt die Möglichkeit hat, alle Nährstoffe, ob das jetzt Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, auch die ganzen Vitamine und Mineralstoffe über einen ganzen Tag verteilt gut aufnehmen kann. Und bei großen Mahlzeiten, wo ich dann sage, ich esse nur Frühstück und abends, ja, da liegt eine ganze Spanne dazwischen, wo nichts gegessen wird, wo dann auch gerne an die Reserven rangegangen wird. Und gerade in so einer Phase ist es eher ungünstig, an Reserven ranzugehen, weil Gewichtsverlust ist ja auch ganz häufig damit assoziiert. Und in der Remission sage ich immer, je nach Verträglichkeit, ja. Also das heißt, ab da gibt es dann eigentlich nichts mehr. Also da sage ich auch zum Patienten, Oh, wenn sie drei Mahlzeiten am Tag essen und sie kommen damit gut hin, warum nicht? Und der Nächste sagt, ich bleib doch lieber bei den kleinen Mahlzeiten, weil ich merke, das tut mir besonders gut. Dann ist okay. Warum nicht?
Wie finde ich den einfachsten Überblick zum Thema Verträglichkeit? Also, wie gewinne ich da Klarheit für mich?
Also ganz wichtig auch hier, dass ich sage, ich führe zum Beispiel ein Beschwerde- und Ernährungsprotokoll. Ja,
Ja, so ein
das heißt auch,
Ernährungstagebuch, das ist,
genau,
glaube ich, ja,
das wird der
immer
Klassiker.
wieder,
Ja,
ja, immer
genau.
wieder fällt das und man denkt sich als Patientin, ja.
Ja, genau, der Klassiker. Und natürlich ist es auch so, dass jedem der Gang zu einer Diätassistentin offen gehalten wird. Ja, also das heißt, wenn ich halt irgendwie doch Unterstützung brauche, kann auch immer wieder eine Diätassistentin kontaktiert werden. Und auch hier gibt es, kann man zum Beispiel auch Diätassistenten googeln, ja, und sich da auch dann natürlich die nötige Unterstützung holen, um gemeinsam doch nochmal herauszufinden, was wird gut vertragen, was wird vielleicht eher schlechter vertragen. Und da kann ich mir dann in so einem Buch dann auch wirklich mir meine Notizen machen. Ich habe das und das gegessen. Wie ging es mir danach auch? Habe ich das gut oder war, hatte ich Bauchschmerzen? Musste ich häufiger auf Toilette gehen oder habe ich da gar keinen Zusammenhang feststellen können?
Okay, also lässt sich zusammenfassen, dass wir beim Ernährungstagebuch einfach die Übersicht haben. Also wir notieren, was uns gut bekommt als Patient, was uns schmeckt, was uns nicht gut bekommt und sehen so ein bisschen die Zusammenhänge im Verlauf.
Genau, also das bedeutet, auch da gibt es überhaupt Zusammenhänge, ja oder nein. Ja, oder gerade auch das kann mit einer Diätassistentin zum Beispiel auch gemeinsam ausgewertet werden, ne, dass man da halt einfach gemeinsam nochmal guckt, gibt es da wirklich Zusammenhänge, ja oder nein? Oder ist es auch, gibt es vielleicht andere Faktoren, die damit eine Rolle spielen?
Und so komme ich meiner Verträglichkeit, sage ich mal, meines individuellen Chronverlaufs dann einfach ein bisschen besser auf die Spur.
Genau.
Aus der eigenen Erfahrung kann ich nur sagen, es bleibt aber auch immer eine lebenslange Reise. Bei allem ist das wirklich zu sagen, der Chron verändert sich, der Körper verändert sich und deswegen da einfach ein bisschen wachsam und ja, im Blick mit dem Körper zu bleiben.
Genau, das ist es.
Im Gegensatz zu den, sage ich mal, sehr pflichtbewussten und wahrnehmungswachen Patienten, die ein Ernährungstagebuch führen, gibt es ja auch Patienten, die sagen, ich habe eine CED, ich führe sehr oft ab, bin sehr schlank und ich esse, was ich möchte. Ich esse grundsätzlich, ne, wann und wie ich möchte, mal vielleicht auch gar nicht. Hast du da eine Empfehlung für oder einen Gedanken zu? Kennst du da Verläufe aus der Praxis, ob das so gut ist?
Ja, ich kenne solche Patienten sehr gut, ja, und ich habe wirklich schon sehr, sehr viel erlebt und auch viele Extreme erlebt, ja, also sowohl Patienten, die auch wirklich Gewicht verloren haben, ja, die auch eher untergewichtig sind, die zwar alles essen und trotzdem nicht an Gewicht zunehmen, weil sie vielleicht immer noch nicht in Remission sind, ja, auch sehr häufige Stuhlgänge haben. Und das muss man auch immer sehr konkret nochmal hinterfragen. Also sicherlich gibt es auch Patienten, die in der Remission sind und die auch trotzdem immer noch sehr häufige Stuhlgänge haben oder auch noch andere, ich nenne es jetzt mal gastrointestinelle Beschwerden haben, also Magen-Darm-Probleme im Hinblick auf, dass sie sagen, ich habe trotzdem noch Bauchschmerzen, ich habe trotzdem noch Durchfall oder ich habe trotzdem ein Problem mit einem wechselnden Stuhlgang, also mal so, mal so. Und da ist es dann immer, also das ist gar nicht so untypisch, muss ich sagen. Also es kommt schon sehr, sehr oft vor, dass trotz dessen, dass sie in einer Remission sind, Probleme haben, also Beschwerden haben. Und da ist es immer wichtig, also wirklich nochmal auf Spurensuche zu gehen.
Dann landen wir wieder beim Diätassistenten und Ernährungstagebuch.
Genau, beim Diätassistenten, richtig?
Schonkost und dann
Ja.
wahrscheinlich aufbauen.
Genau.
Okay.
Und da auch wirklich zu gucken, okay, steckt da vielleicht eine Unverträglichkeit auch dahinter? Ja, also das heißt, auch da ist eine Zusammenarbeit mit einem Gastroenterologen sehr entscheidend, dass gegebenenfalls auch nochmal ein Test gemacht wird. Ne? Also zum Beispiel so einen typischen H2-Atemtest auf Laktose oder auch eben Fructose, also Milchzucker oder auch Fruchtzucker, um zu gucken, steckt da sowas dahinter. Ne? Und dann ist es auch wichtig, die Ernährung dahingehend auch anzupassen. Ja, und nochmal zu sagen, okay, in welchen Lebensmitteln steckt besonders viel Fruchtzucker drinne, in welchen Lebensmitteln steckt besonders viel Milchzucker drinne, um da auch die individuelle Grenze festzulegen. Ja, das heißt nicht, ich darf nie wieder Milchprodukte essen und das heißt auch nicht, ich darf nie wieder Obst und Gemüse essen, sondern da ist es wirklich entscheidend, gemeinsam mit einer Diätassistentin herauszufinden, wo liegt da meine Grenze?
Also ist das wirklich an der Stelle differenziert zu betrachten, zu sagen, das ist kein CED-Thema, sondern ich habe da quasi noch eine andere Diagnose, diese Unverträglichkeit. Und da bedarf es, also da kann mir der Gastroenterologe bedingt helfen, aber es ist vor allem dann die Expertise von einer Diätassistentin gefragt.
Absolut, ja. Also der Gastroenterologe kann das diagnostizieren, aber er kann keine Ernährungsberatung erteilen. Also ganz häufig, leider in der Praxis auch, gar nicht so selten anzutreffen. Ja, hier haben Sie mal eine Internetseite, da können Sie sich mal belesen. Ja, ach, Sie müssen da gar nicht drauf achten. Und häufig kommen die Patienten dann halt wirklich zu uns und sagen, oh, ich kann das, ich habe das seit Monaten nicht mehr gegessen, ja. Ich habe seit Monaten habe ich auf Milch und Milchprodukte verzichtet und dann wirklich anzufangen und die individuelle Grenze herauszufinden, ist super schwierig, weil natürlich auch, das ist jetzt ein bisschen tiefgreifend, ne, das Enzym, die Laktase, ist ja für die Aufspaltung des Milchzuckers erforderlich. Und wenn ich da sehr, sehr lange laktosefrei gegessen habe, dann wird ja das gar nicht mehr gebraucht. Das heißt, der Körper ist natürlich schlau und baut das auch immer mehr ab. Und dann soll ich aber meine individuelle Toleranzgrenze herausfinden und gefühlt vertrage ich schon kleinere Mengen gar nicht mehr. Ja, und das ist wirklich wichtig und entscheidend, wenn ich beim Gastroenterologen war und ich bin nachweislich in einer Remission und ich habe trotzdem noch Bauchbeschwerden und das ist ein Test gemacht worden, ja, dass ich dann mir auch Hilfe suche. Ja, und dann nicht irgendwie selber rumdoktore und rumexperimentiere und mich am Ende super eingeschränkt ernähre und damit noch riskiere, dass ich irgendwelche Mangelerscheinungen entwickle.
Das heißt, wir gehen wirklich davon aus, idealerweise mit einer Schonkost, wenn wir in einem Schub sind oder bei einer Diagnose quasi Ruhe in den Darm reinzubringen, über gesunde, bunte, vielfältige Ernährung, nicht auch in die Vermeidung zu gehen. Und wenn dann aber Dinge aufploppen, die wir ganz vorbildlich in einem Ernährungstagebuch dann für uns protokollieren, können wir das mit unserem Gastroenterologen besprechen. Dann eventuell eine, du hattest da Tests genannt, auf Fructose oder andere Unverträglichkeiten zu testen und dann bewusst gegenzusteuern.
Ich muss immer noch dazu sagen, es ist, weil das klingt immer alles super einfach. Ja, und das klingt auch für den Patienten immer super nachvollziehbar. Leider sieht die Realität immer etwas anders aus. Also das bedeutet gastroenterologische Praxen, ja, bei der Durchführung vom H2-Atemtest, Corona, ganz großes Thema. Viele gastroenterologische Praxen führen halt gar keine H2-Atemtests mehr durch. Ja, hatten wir jetzt auch ganz lange Zeit, dass gesagt wird, nee, das bringt uns alles kein Geld oder auch wir müssen ja da in so ein Röhrchen reinpusten mit Corona, das geht alles nicht. Und insofern, es ist schon wichtig und auch da hartnäckig zu sein.
Wo kann ich mich denn testen, wenn ich da einen Verdacht habe? Was kann ich denn dann
Beim
machen?
Gastroenterologen.
Also der Gastroenterologe da einfach hinterher zu sein und zu sagen, ich habe hier einen Verdacht. Ich habe das jetzt ein bisschen protokolliert und unabhängig von meiner, also es ist nicht alles mein Morbus Crohn oder meine diagnostizierte Colitis ulcerosa, das bitte einmal testen. Und
Genau.
da brennt mir die ganze Zeit schon jetzt noch die Frage unter den Nägeln. Ist das denn häufig so, dass auch wer ein Crohn oder eine Colitis diagnostiziert hat oder eine andere CD, also auch dann eine Lebensmittelunverträglichkeit auch hat?
Also ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, ja, und in meiner Praxis sehe ich das auch selten, dass irgendwie nachweislich eine Fruchtzuckerunverträglichkeit oder eine Laktoseintoleranz erkennbar ist. Ja, das erlebe ich halt selten. Ich frage immer wieder auch nach. Und natürlich gibt es welche, die sagen, ja, mit Milchzucker habe ich so meine Schwierigkeiten. Ich kann das jetzt aber gar nicht so
Keine allgemeine Aussage.
richtig. Ja,
Gut,
genau.
das ist ja gut zu hören, dass das dann einfach differenziert und bei Verdacht dokumentieren, wirklich da in den ersten Aufwand, sage ich mal, gehen und dann mit dem vielleicht als Unterstützung, auch ein bisschen als Druckmittel, dann den Gastroenterologen deutlich nochmal um konkrete Testungen und Diagnose zu bitten.
Genau.
Ein anderer Punkt sind noch die Nahrungsergänzungsmittel.
Ganz, ganz spannendes, interessantes Thema.
Ja,
Aber auch sehr komplex.
genau. Wie geht man als CED-Betroffene am besten damit um? Also da ist ja auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Selbsttherapie häufig auch, die vollzogen wird.
Ja. Grundsätzlich ist es so, dass CED-Betroffene auch ein höheres Risiko für einen sogenannten Mikronährstoffmangel haben. Das ist richtig. Und wenn ein Zeichen eines Defizits vorliegt, dann ist es halt auch immer sinnvoll, Blut abzunehmen und das auch nochmal nachzukontrollieren. Und man muss aber auch dazu sagen, kritische Mikronährstoffe sind, man kennt sie immer, ist Eisen. Ja, gerade wenn ich halt natürlich Blut verliere, dann ist das immer etwas, gerade in der Schubsymptomatik, was nachkontrolliert wird. Vitamin D ist auch etwas, was häufig zu kurz kommt. Folsäure, Zink, Selen, Vitamin B12. Also das sind so die kritischen Mikronährstoffe und Routinemessungen finden generell nicht statt. Ja, mit einer Ausnahme. Und zwar, wenn ich jetzt eine Ileozäkalresektion hatte, also das heißt, das ist ja so bei Morbus Crohn häufig eine Stelle, die entzündet ist, ne, wo dann auch eine Engstelle oder ähnliches dann auch weggenommen werden muss, dann ist es so, dass auch da sich oder wir das zumindest gängig machen, dass wir Vitamin B12 kontrollieren und auch Folsäure und Zink. Eher selten tatsächlich, weil ich einen Zinkmangel bisher nur bei einer einzigen Patientin gesehen habe, die wirklich schwerst, also wirklich sehr, sehr schwer krank war und auch bei uns längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden musste. Und das ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema, weil auch natürlich fettlösliche Vitamine mit einer Rolle spielen können. Also umso mehr auch vom Darm mal weggenommen werden musste, kann es halt sein, dass die Aufnahme da gar nicht mehr so gegeben ist, ja. Und dann lässt sich das natürlich auch gut mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen. Eine Sache noch, die sehr, sehr häufig vorkommt, sind diese ganzen Prednisolontherapien. Das kennt man ja auch, ja, die auch immer noch nach wie vor gut eingesetzt werden, dass häufig Kombipräparate verschrieben werden, also das heißt Calcium und Vitamin D. Und da ist es wirklich wichtig, das einzunehmen. Wenn ich das vom Arzt schon verschrieben bekomme, dann auch bitte einnehmen. Und auch beim Vitamin D empfehle ich grundsätzlich, egal ob ich in Remission, ob ich im Schub, ob ich gar kein CEDler bin, empfehle ich grundsätzlich immer in den Wintermonaten, gerade mal im Dezember, so ein Vitamin D-Labor bestimmen zu lassen und zu gucken, wie liegt der denn und danach, wenn ich zum Beispiel ein Defizit habe, muss es auch ausgeglichen werden, je nachdem, wie niedrig der Wert ist. Oder dass ich halt auch sage, ich nehme über den Wintermonaten dann halt eben ein niedrig dosiertes Präparat täglich. Es gibt auch welche, wo ich sage, ich nehme es halt nur einmal die Woche.
Okay. Spannend.
Da sind unsere Reserven nämlich aufgebraucht im Winter.
Und das wirklich als super Hinweis, unabhängig von der CD. Das nehme ich auf jeden Fall einmal mit.
Ja, ich empfehle das grundsätzlich.
Okay. Dann fasse ich nochmal zum Thema oder zum letzten Punkt Nahrungsergänzungsmittel kurz zusammen. Das ist wichtig, da an der Stelle sich bewusst zu sein, dass der Darm vielleicht auch in Kombination von Remission oder Schub eingeschränkt ist in der Nährstoffaufnahme und manchmal auch der Appetit jetzt nicht unbedingt die ausgewogenste Ernährung unterstützt, den Gastroenterologen proaktiv, um ja ein Bild, eine genaue Diagnose der Nährstoffe, Mikronährstoffe, glaube ich, hattest du es genannt,
Genau.
zu bitten und dann gezielt auch da wieder mit einer Expertin oder mit einem Experten, vielleicht auch mit einer Diätassistentin dann gegenzusteuern.
Genau, weil das, was wir natürlich auch mit kontrollieren können, ist, wenn jetzt ein Ernährungsprotokoll geführt wurde oder ein Ernährungstagebuch geführt wurde und natürlich umso genauer das Ganze auch protokolliert wurde, können wir auch, wir haben ja auch bestimmte Programme, ja, wo wir das dann auch auswerten können, wo wir dann auch Hinweise darauf bekommen können. Natürlich ist es immer nur ein Durchschnittswert. Also das heißt, häufig sagen wir dem Patienten, machen Sie das mal 3 Tage, damit wir mal gucken können, wie viel Energie Sie auch zu sich nehmen, ob Sie den Energiebedarf überhaupt gerade decken, wie viel Eiweiß Sie aufnehmen, aber auch, wie sieht's denn aus mit Vitaminen und Mineralstoffen? Na, müssen wir da nochmal irgendwie, gibt's da eine Tendenz und passen vielleicht auch andere Symptome zusammen? Ja, also so dieses gängige, dieses sich abgeschlagen fühlen, total blass und müde, das kann dann schon natürlich auch mal ein Hinweis sein auf eine Eisenmangelanämie. Und natürlich, man muss immer dazu sagen, je nachdem, wie gut auch die gastroenterologischen Praxen sind und auch da zu gucken, wie oft werden dort auch CD-Patienten tatsächlich behandelt. Ja, es ist immer gut.
Wie
Also das
groß ist
ist
der Erfahrungsschatz?
richtig, genau. Bloß wir haben da mittlerweile sehr, sehr gute Erfahrungen. Auch wenn wir sagen, wir machen ein Schreiben fertig zum Beispiel und geben nochmal dem Arzt die Empfehlung, das nachzukontrollieren, hatten wir bisher keine Schwierigkeiten, dass das irgendwie ein Problem dargestellt hat.
Ja, perfekt. Dann bin ich mit all meinen Fragen durch, liebe Cindy. Ich danke dir. Ich möchte dich nochmal unsere letzte Abschlussfrage stellen. Und zwar gibt es was auch gerne unabhängig von dem Thema, deinem Spezialgebiet Ernährung, was du unseren Zuhörenden als CEDler mitgeben möchtest?
Was ich gerne mitgeben möchte, eine sehr interessante Frage. Ich finde, Ernährung ist etwas sehr ganzheitlich, also ganzheitliches. Und wir wissen alle, dass unser Kopf auch mit dem Bauch sehr eng vernetzt ist. Das heißt, für mich ist es auch immer sehr wichtig, und ich glaube, ich spreche da auch für die Allgemeinheit, zu gucken, was tut mir gut. Ganz allgemein. Ja, zu
Selbstwirksam
sagen,
bleiben.
richtig, also auch achtsam mit mir umzugehen, ja, auch mir Pausen zu gönnen, wenn ich sie brauche, ja, nach Möglichkeit offen zu kommunizieren und auch wieder in den Richtung Guinness zu gehen. Und auch manch einer braucht mehr Zeit, ein anderer weniger, ja, gerade diese Schubphase, die raubt einen so viel Kraft und auch Energie. Und manche Patienten rennen, keine Ahnung, 20 Mal am Tag aufs Klo. Die wissen schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und die freuen sich auf schon Kleinigkeiten, wenn sie dann auch wieder in die Remission kommen, dass sie merken, die Stuhlgänge werden weniger. Ich kann mich wieder mehr bewegen. Also das ist ein wichtiger Punkt, Bewegung. Ja. Und auch wieder Freude am Essen haben, dieses Soziale. Ja. Wie oft ist das im Schub? Die Leute gehen nicht mehr raus. Sie können ja auch gar nicht mehr rausgehen. Ja, man isoliert sich auch, ja, weil es auch vielleicht unangenehm ist, ständig aufs Klo zu rennen. Ja, vielleicht ist auch gar nicht mehr aufs Klo rechtzeitig zu schaffen. Und wenn man dann in Remission ist, zu sagen, ey, boah, ist das einfach nur geil. Ja, wirklich, um das jetzt mal so salopp auszudrücken, so wieder dieses ein Stück weit Normalität.
Ja.
Ja, und das ist auch zu sagen, gerade wenn auch vielleicht schon so ein bisschen eine kleine Verstimmung mit dabei ist, ne, sich schon an Kleinigkeiten zu erfreuen, das ist immens wichtig.
Dankbarkeit, Dankbarkeit, auf jeden
Genau.
Fall. Dankbarkeit und Selbstwirksamkeit nehme ich an der Stelle
Richtig.
nochmal mit. Okay. Okay, perfekt. Dann war das meine allerletzte Frage und ich danke dir, Cindy, für deine Zeit heute und für deine Expertise.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Und ich danke auch unseren Zuhörenden fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Unterstützen dieses Projektes. Dazu noch ein letzter Hinweis. Der DCCV-Podcast wird vollständig über Krankenkassenförderung finanziert und die DCCV sowie der Landesverband erhalten keine Werbeeinnahmen. Wenn InterviewpartnerInnen wie Cindy auf Angebote dritter hinweisen, handelt es sich um persönliche Empfehlung und nicht zwangsläufig um Empfehlung der DCCV. Und damit freue ich mich, diese Folge an euch rauszugeben und beenden zu dürfen. Abonniert gerne den Podcast der DCCV, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Und wer noch weiter neugierig ist, kann gerne auch unter dccv.de vorbeischauen. Vielleicht engagiert ihr euch auch. Bis bald.